Ihr Lieben, in der Predigt heute, da geht es um Demut. Und so ein paar meiner engsten Freunde und ich glaube ehrlicherweise auch meine Frau finden das ein bisschen lustig, dass ich über Demut predigen soll. Warum lacht ihr denn? Ich glaube, der Grund ist, dass sie denken, dass ich nicht der allerdemütigste Mensch bin. Was ich auch persönlich ganz lustig finde, ist, ich lese gerade ein Buch zum Thema Demut. Also ich lese mehrere Bücher parallel und der Umstand, dass ich euch erzähle, dass ich mehrere Bücher parallel lese, spricht wahrscheinlich dafür, dass ich nicht der demütigste Mensch bin. Also ich lese ein Buch über Demut und ich habe es geschenkt bekommen. Ich habe es mir auch ehrlich, ich habe es mir selbst gewünscht. Ja, es war niemand so dreist und hat gesagt, hey Andi, hier, das musst du mal lesen. Ich habe mir das gewünscht und ich habe es geschenkt bekommen, aber ich habe es zweimal geschenkt bekommen. Also von zwei verschiedenen Leuten. Und ich war dann so frei und habe ein Exemplar einfach an Mose weitergeschenkt. Aber da möchte ich nicht näher darauf eingehen. Das Gute beim Thema Demut jetzt in dieser Predigt ist ja, dass ich mich nicht hier jetzt vor euch stelle und sage, hey, ich bin übrigens echt der demütigste Mensch und will euch ein bisschen von meiner Lebenserfahrung in Sachen Demut abgeben und ihr dürft von mir lernen, sondern wir machen das aus der Bibel heraus. Und zwar aus dem Text von Paulus. Und wenn du jetzt Paulus ein bisschen näher kennst, wenn du in der Bibel häufiger mal so seine Briefe liest und so ein Bild davon hast, wie er ist, denkst du vielleicht, so ein Typ, der so Sätze sagt wie, ich wünschte mir, ihr werdet alle wie ich oder folgt mir nach, so wie ich Jesus nachfolge, dass der vielleicht auch nicht der demütigste Typ ist. Aber gebt mir eine Chance, euch zu überzeugen, dass die Passage, die wir uns gleich angucken werden, dass die wirklich von einer tiefen Demut zeugt und von, ja noch mehr, von einer Abhängigkeit von Gott, von einer Leidensbereitschaft, von einer Hingabe, von ganz viel, was irgendwie mit Demut zu tun hat. Und bevor wir den Text hören, der steht im 2. Korintherbrief, möchte ich euch ein bisschen Hintergrund geben. Also ihr müsst euch das vorstellen, Paulus, der hatte einen Ruf von Gott. Der hat sein ganzes Leben hinter sich gelassen und ist durch die damalige Welt durchgereist, hat von Jesus erzählt. Und überall dort, wo Menschen dann zum Glauben kamen, haben sich Gemeinden gegründet. Und Paulus hatte nicht diesen Ruf von Gott, in einen Ort zu gehen und da eine Gemeinde zu gründen und die bis zum Ende seines Lebens irgendwie zu leiten. Sondern er hatte den Ruf, immer weiter zu ziehen, immer weiter von Jesus zu erzählen und Gemeinden entstehen zu lassen und die dann aus der Distanz heraus auch noch zu begleiten. Also dadurch, dass er sie manchmal noch besucht hat, dass er Mitarbeiter aus seinem Team dahin geschickt hat und dass er Briefe geschrieben hat. Und er hat zu einem gewissen Zeitpunkt die Gemeinde in Korinth, in der Stadt Korinth gegründet. Also er hat einfach von Jesus erzählt. Leute kamen zum Glauben, daraus entstand diese Gemeinde und er musste dann relativ bald weiterziehen. Manchmal ist er, glaube ich, weitergezogen, einfach aus strategischen Gründen. So, er wollte, vielleicht hat es ihn auch innerlich irgendwie gereizt, so ich muss jetzt mal weiter und neuen Leuten von Jesus erzählen, das kann sein. Häufig ist er weitergezogen, weil er musste, weil er verfolgt wurde, weil es Widerstände gab in der Stadt. Er erzählt auch hier im 2. Korintherbrief, erzählt er davon, wie er einmal aus einem Fenster an der Außenmauer der Stadt an einem Korb runtergelassen wurde, weil er gesucht wurde in der Stadt. Der sollte einen Kopf kürzer gemacht werden. Und im 2. Korintherbrief erzählt er davon, wie beschwerlich sein Lebensstil auch ist, wie oft er Schiffbruch erlitten hat, wie oft er gefangen genommen und geschlagen wurde. Der wurde immer wieder ausgepeitscht. Warum? Weil er von Jesus erzählt hat. Und so hat er halt diese Gemeinden gegründet oder hat gesehen, wie Gemeinden entstanden sind und hat sie aus der Ferne begleitet. Durch Besuche, durch Mitarbeiter, die er hingeschickt hat, durch die Briefe, die wir haben und dadurch, dass er jeden Tag für die Menschen dort gebetet hat. Und in Korinth, zu dem Zeitpunkt, als er diesen 2. Korintherbrief schreibt, da geht es nicht so richtig gut zu. Also das, was er mitbekommt, wir kennen ja nur seine Sicht, so, wir kennen nur das, was in seinen Briefen steht, aber aus seiner Sicht sind da richtig arge Probleme. Es scheinen nach Korinth Leute gekommen zu sein, die versuchen, die Gemeinde vom richtigen Weg abzubringen. Paulus schreibt es an einer Stelle, dass er sagt, da sind Leute bei euch, die predigen einen anderen Jesus, als ich euch gepredigt habe. Die geben euch einen anderen Geist, als den Geist, den ihr von mir empfangen habt, den Heiligen Geist. Die predigen ein anderes Evangelium, eine andere gute Nachricht als die, die ich bringe. Die stehen für völlig andere Dinge. Das sieht vielleicht so aus, dass sie irgendwie besonders fromm sind und dass sie von Jesus erzählen und so, dass die auch gesandte Apostel sind, so wie ich, aber das sind sie nicht. Die bringen euch vom falschen Weg ab. Und er schreibt, ich habe Angst, dass ihr verführt werdet, so wie Eva von der Schlange. Ne, Schöpfungsgeschichte, Da steht, Gott hat Adam und Eva geschaffen und eigentlich war alles super, bis dann die Schlange zu Eva kam und gesagt hat, hey, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass wir von diesem Baum, und die Geschichte könnt ihr nachlesen, ganz am Anfang der Bibel, es geht darum, Eva wurde verführt und Adam übrigens auch, der war dabei, aber das nur by the way. Die wurden vom richtigen Weg abgebracht, die wurden von Gott weggebracht. Und Paulus hat Angst, dass die Gemeinde in Korinth, dass die Menschen, die er kennt, wo er erlebt hat, wie sie zum Glauben gekommen sind, dass diese wunderbaren Menschen, die er von Herzen liebt, dass die vom Weg abkommen, dass sie vom Glauben abfallen. Davon zeugt dieser ganze zweite Korintherbrief. Und diese Leute, die da sind, diese Irrlehrer, er sagt, das sind falsche Apostel, die tun so, als würden sie im Namen von Jesus dienen, tun sie aber gar nicht. Er sagt, das sind die sind so Überapostel, das scheinen so Angeber gewesen zu sein. Aus all dem, was Paulus schreibt, waren das Leute, die da hingekommen sind und die sich selbst Empfehlungsschreiben gegeben haben, sagt er. Also Paulus war so ein demütiger Typ, der gesagt hat, hey, ich mache nicht Werbung für mich. So, also Gott muss schon bestätigen, dass ich von ihm gesandt bin. Ich werde mich nicht hier mit breiter Brust hinstellen und sagen, ich habe übrigens das, das und das und das alles schon geleistet und hier und so. Und schaut mal auf meine Homepage, da sind ein paar Zitate von Leuten, die ganz positiv über mich reden, die habe ich dafür angefragt. So war Paulus nicht. Aber so waren diese Typen. Also die hatten natürlich keine Homepage, aber ihr versteht das Prinzip. Die haben selbst einfach sich zu präsentieren gewusst. Und die haben die Korinther irgendwie um den Finger gewickelt, weil die Korinther beeindruckt waren von diesen Leuten. Und dann sagt Paulus auch, hey, ich habe nie Geld von euch genommen. Als ich damals, als er den Brief schreibt, ist es so 5 Jahre her, als ich vor 5 Jahren bei euch war und von Jesus geredet habe, habe ich einen von euch um Geld gebeten? Oder irgendwie um eine Unterkunft oder Essen? Nie. Ich habe mich von anderen Gemeinden finanzieren lassen. Von denen habe ich Geld bekommen. Einmal ist mir das Geld ausgegangen und dann kamen Brüder zu Besuch, also andere Christen zu Besuch und die haben meine Rechnung bezahlt, schreibt Paulus. Ich habe nie Geld von euch genommen. Diese Irrlehrer, diese Überapostel, die scheinen aber davon richtig zu profitieren und Geld zu bekommen. Und das nicht Schlimmste, aber vielleicht emotional wirklich Problematische für Paulus, was man so zwischen den Zeilen raushören kann in diesem Brief, ist, dass auch sein Ruf voll in den Dreck gezogen wird. Die scheinen schlecht über Paulus zu reden, über seine Lehren, über sein Auftreten. Es scheint ein Thema zu sein, dass Paulus nicht so der begabte Redner war. Der war besser im Briefe schreiben als im Reden halten. Das ist auch einer mal eingeschlafen und aus dem Fenster gekippt und gestorben. Wurde wieder auferweckt. Könnt ihr in der Apostelgeschichte nachlesen. Der war wohl echt nicht so der begabte Redner. Die anderen da scheinbar schon mehr. Und der wird in Frage gestellt. Sein Ruf wird irgendwie in den Dreck gezogen. So als, ah. Und wenn ich Paulus wäre, hätte ich da ein richtiges Problem mit. Und ich würde jetzt irgendwie meinen Ruf retten wollen. Und ich würde all das Unfaire, was über mich gesagt wird, würde ich einfach zurechtrücken wollen. Und ich würde in Gegenangriff übergehen wollen und würde mal aufzählen, was diese falschen Lehrer und Propheten, was sie alles falsch machen. Und ein bisschen macht Paulus das auch. Aber ein bisschen. Auf eine bestimmte Art und Weise. Und zwar auf eine Art und Weise, wo deutlich wird, etwas anderes ist ihm viel, viel wichtiger, als dass sein Ruf wiederhergestellt wird. Nämlich, dass diese Gemeinde in Gottes Liebe bleibt und im Evangelium verwurzelt bleibt, in dieser guten Botschaft von Jesus. Größer als seine Sorge um seinen eigenen Ruf ist seine Sorge um diese Gemeinde. Wichtiger als seine Ehre ist Paulus Gottes Ehre. Das ist, wenn ihr diesen ganzen Brief lest und wir einfach mal ernst nehmen, was er da auch darüber sagt, was für Sorgen er sich macht und wie er Gott die Ehre geben will, das ist spürbar, dass ihm das viel mehr, 100-mal mehr bewegt und beschäftigt, als ob die jetzt gut von ihm denken oder nicht und ob da irgendwelche falschen Gerüchte eine Runde machen. Wenn ihr das nachlesen wollt, so die Tage jetzt, dann empfehle ich euch, ab Kapitel 10 zu lesen. Bis zum Ende, Kapitel 13, 2. Korintherbrief 10 bis 13. Da ist eigentlich müssten wir das jetzt alles lesen, aber weil ich davon ausgehe, dass euch das jetzt zu viel ist, lesen wir nur ein paar Verse aus Kapitel 12. Matthias wird uns das vorlesen, 2. Korinther 12, die Verse 1 bis 10.
Man muss wohl angeben, auch wenn es nichts bringt. Dann will ich jetzt auf Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn zu sprechen kommen. Ich weiß von einem Menschen, der zu Christus gehört. Der wurde vor 14 Jahren bis in den dritten Himmel emporgehoben. Ich weiß nicht, ob er dabei in seinem Körper war. Genauso wenig weiß ich, ob er außerhalb seines Körpers war. Gott allein weiß es. Ich weiß, was mit diesem Menschen geschah. Wie gesagt, mitsamt seinem Körper geschah oder ohne seinen geschah, oder ob es ohne seinen Körper geschah, weiß ich nicht. Das weiß nur Gott allein. Ich weiß aber, dass er in das Paradies gehoben wurde. Dort hörte er unsagbare Worte, die kein Mensch aussprechen darf. Im Hinblick auf diesen Menschen will ich angeben. Aber im Blick auf mich selbst kann ich nur mit meiner Schwachheit angeben. Wenn ich allerdings tatsächlich angeben wollte, würde ich mich damit noch nicht einmal zum Narren machen. Ich würde einfach nur die Wahrheit sagen. Ich verzichte aber darauf. Denn man soll mich nur nach dem beurteilen, was man direkt von mir sieht oder hört. Auch wenn diese Offenbarungen wirklich außergewöhnlich sind. Aber damit ich mir nichts darauf einbilde, ließ Gott meinen Körper mit einem Stachel durchbohren. Ein Engel des Satans darf mich mit Fäusten schlagen, damit ich wirklich nicht überheblich werde. Dreimal habe ich deswegen zum Herrn gebetet, ihn wegzunehmen. Aber der Herr hat zu mir gesagt, du brauchst nicht mehr als meine Gnade, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwäche voll zur Geltung. Ich gebe also gern mit meiner Schwäche an, denn dann kann die Kraft von Christus bei mir einziehen. Deshalb freue ich mich über meine Schwäche, über Misshandlung, Not, Verfolgung und Verzweiflung. Ich erleide das alles für diese Kraft von Christus. Denn nur wenn ich schwach bin, bin ich wirklich stark.
Wie gesagt, das ist ein Teil von einer ganz langen Argumentation von Paulus und wo er versucht irgendwie, ja, vieles richtig zu stellen und darauf zu reagieren, was in Korinth da passiert. Was haben wir gehört? Er erzählt mit so einer komischen Formulierung, ich kenne jemanden, der in Christus ist, der hat mal was Krasses erlebt. Ob im Körper oder im Geist, weiß ich nicht, das weiß nur Gott, sagt er zweimal, scheint ihm wichtig zu sein, dass er das nicht weiß. Aber der wurde irgendwie in den Himmel enthoben, ins Paradies. Und er hat da Dinge von Gott gehört, die er entweder nicht weitersagen darf oder kann. Also irgendwie eine krasse Vision. Etwas, was vermutlich noch keiner von uns erlebt hat. Und ich nehme mich mal weit aus dem Fenster, in der Form gut möglich auch keiner von uns jemals erleben wird. Er erzählt also von dieser Person. In einem Setting, wo er sagt, hey, da sind Typen bei euch, die sind voll die Angeber. Warum erzählt er von dieser Person? In der Auslegung von diesem Brief sind die allermeisten Theologinnen und Theologen der Meinung, dass Paulus hier von sich selbst spricht. Und dem schließe ich mich an. Ich glaube, Paulus ist selbst diese Person, die vor 14 Jahren diese Vision hatte. Warum? Sonst ist es irgendwie ein schlechtes Argument, zu sagen, da sind Angeber bei euch, aber ich, ich kenne einen Typ, der hatte eine krasse Vision, ey. Was ist das für ein Argument? Ich kenne jemand, der. Das wird dann ein Argument, wenn er selbst diese Person ist. Und dann macht auch die nächste Passage, die wir eben gehört haben, Sinn. Paulus sagt, damit ich mich nicht überhöhe, damit ich nicht stolz und überheblich und hochmütig werde, was diese Vision angeht, deshalb, jetzt kommt was sehr Rätselhaftes, hat Gott zugelassen, dass so ein Engel Satans mich mit Fäusten schlägt und so ein Pfahl in meinem Fleisch. Und also, das ist Bildsprache. Keine Ahnung was, aber es war nicht angenehm. Es war irgendeine Form von Anfechtung, Leiden, Krankheit, Problem, irgendwas in seinem Leben, was er gerne weghaben wollte. Und wo er dreimal zu Gott gebetet hat, sagte er, aber Gott hat das nicht weggenommen, sondern lässt es zu in seinem Leben, damit er nicht überheblich wird. Und Gott sagt ihm, lass dir an meiner Gnade genügen. Meine Gnade ist genug für dich, denn meine Kraft ist in deiner Schwachheit stark und mächtig. Also dieses ganze Ding mit diesem Pfahl und dieses geboxt werden und Gott nimmt es nicht weg, macht nur dann Sinn in seiner Argumentation, wenn er selbst der Typ ist, der diese Vision hatte. Und dann ist sein Argument folgendes. Er sagt, hey, ich sprich mal ganz frei sinngemäß. Er sagt, ihr lieben Leute in Korinth, ihr kennt mich seit 5 Jahren. Vor 5 Jahren bin ich zu euch gekommen. Ich habe euch von Jesus erzählt, es ist diese Gemeinde entstanden. Seitdem stehe ich mit euch in Kontakt. Ich war zu Besuch. Schon 2-mal war ich bei euch. Ein 3. Mal werde ich jetzt kommen, steht an einer anderen Stelle. Ich habe mal Titus zu euch geschickt, meinen Mitarbeiter. Ihr kennt mich seit 5 Jahren. Und ich habe euch davon noch nie erzählt. Aber hey, vor 14 Jahren, da hatte ich eine ganz außergewöhnliche Gottesbegegnung, eine ganz außergewöhnliche Vision. Gott hat wirklich ganz außergewöhnlich mir etwas gezeigt, mich etwas erleben lassen. Ob wirklich körperlich oder im Geist, weiß ich nicht, das weiß nur Gott. Und ich habe es euch nie auf die Nase gebunden. Ich bin nicht aufgetreten und habe gesagt, ihr Männer und Frauen von Korinth, ich bin ein ganz besonders gesegneter Mann, gesalbt und von Gott auserwählt. Und er hat mir Anteil gegeben an seiner Weisheit und ich wurde entrückt in den dritten Himmel. So bin ich nicht aufgetreten, sondern ich war bei euch, ich war eher ein schlechter Redner, aber ich habe treu von Jesus erzählt. Und Gott hat das, was ich erzählt habe, durch Zeichen und Wunder bestätigt. Das ist das, was Paulus im weiteren Verlauf dieses Briefes erzählt. Das ist also sein Argument. Er erzählt, ja, hey, ich könnte, so wie die, ich könnte angeben mit Visionen und Offenbarungen und Prophetien, wie mit all dem anderen, was er davor in Kapitel 11 beschreibt. Aber ich mache es nicht, weil ich demütig bin. Jetzt hat das damit ja trotzdem irgendwie gesagt. Und ich gestehe dir auch zu, dass du denkst, das war jetzt nicht der allerdemütigste Schachzug von Paulus in seinem Leben. Aber lass uns ihm zugestehen, dass er versucht, am meisten demütige, die am meisten mögliche Form von Demut hier anzuwenden, wie er es sagt. Er sagt nämlich, ich kenne jemand in Christus, wir denken uns, ich bin es selbst, aber er schafft damit eine Distanz zu sich selbst. Er benutzt bewusst nicht diese Ich-Formulierung. Und er sagt ganz deutlich in diesem Abschnitt, hey, ich will mich nicht dafür rühmen, was ich kann, was ich erlebt habe, sondern ich will mich rühmen für das, was Gott tut. Und wenn es um so etwas geht wie Visionen und Eindrücke, Gedanken, wir reden hier häufig von Bildern und Eindrücken von Gott oder so, das ist nichts, womit wir angeben können. Das ist nichts zu unserer Ehre, das ist etwas zur Ehre Gottes. Und Gott gibt das zu einem bestimmten Zweck. Und der Zweck von dieser Vision, die Paulus hier hatte vor 14 Jahren, war nicht damit in Korinth anzugeben, und einen Stein im Brett bei den Korinthern zu bekommen. Wir wissen nicht, was der Sinn und Zweck davon war, aber Paulus ist klar, es dient nicht dafür, dass er sich überhöhen kann. Und Gott geht sehr, sehr sicher mit diesem Leiden oder was immer das ist, was ihn demütig hält. Und mit diesem Zuspruch von Gott, meine Gnade ist genug. Du musst nicht frei sein von allen Anfechtungen, du musst nicht frei sein von allen Leiden. Ich werde das nicht von dir nehmen. Meine Gnade ist genug. Meine Kraft ist in deiner Schwachheit mächtig. Und das ist so anders als das Denken, was wir in dieser Welt immer wieder vorgedacht bekommen und auch nachdenken und selbst denken. Zumindest erwische ich mich dabei. Mir liegt es total fern, zu sagen, ja, Gottes Kraft ist in meiner Schwachheit vor allem sichtbar und mächtig und deswegen erzähle ich euch von meiner Schwachheit. Ich erzähle gerne von meinen Erfolgen. Ich erzähle gerne, dass ich mehrere Bücher parallel lese und eins davon über Demut ist und mache auch gerne Witze auch mal auf meine Kosten und so, weil ich es mag, dass ihr lacht und so. Aber es fällt mir schwer, mich in Schwachheit zu zeigen. Und vielleicht geht dir das auch so. Und ich habe das Gefühl, wir leben in einer Gesellschaft, da wird das nicht honoriert, da wird das nicht, du kriegst kein positives Feedback, wenn du dich in deiner Schwachheit zeigst. Zumindest meistens. Das sind ganz große Ausnahmen, wo mal jemand sich in Schwachheit zeigt und es richtig gut geht. So. Sondern häufig werden Schwächen ausgenutzt. Häufig wird sich über Schwäche lustig gemacht. Häufig ist Schwäche ein Grund dafür, dass man einen Job verliert, oder dass Beziehungen irgendwie abgebrochen werden. Schwäche ist nicht cool. Aber Gott sagt, meine Kraft ist in deiner Schwachheit stark. Denn das glaube ich auch. Da, wo ich auf meine Stärke gucke, wo ich das, was ich kann, in den Vordergrund stelle, ich weiß nicht, ob das theologisch korrekt ist, aber ich habe das Empfinden, da gebe ich Gott kaum Raum. Also, weil ich brauche ihn ja nicht mehr. Ich brauche Gott ja nicht in meiner Stärke, weil ich bin ja schon stark. By the way, nebenbei, ich glaube, dass die meisten meiner Stärken, nein, eigentlich alle meiner Stärken, ich ja Gott verdanke. Und dass vieles von dem, was mir gelingt, mir nicht gelingt, weil ich so ein toller Lachs bin, sondern weil Gott so ein guter Gott ist und durch so einen komischen Lachs wie mich auch wirkt und handelt. Also eigentlich habe ich gar keinen Grund, mich mit meiner Stärke zu rühmen. Und trotzdem tue ich es immer wieder. Oder tun wir es immer wieder. Und was ich hier bei Paulus sehe, finde ich krass, wenn man sich vor Augen hält, was der Hintergrund ist, was die Situation ist, was gerade Phase ist. Deswegen habe ich das so ausführlich dargestellt. Der Ruf von Paulus ist in Gefahr. Also und auch die Gemeinde in Korinth. Aber das undemütige, egoistische in mir, der Stolz in mir, der sagt, mein Ruf ist in Gefahr. Ich muss meinen Ruf wiederherstellen. Und wie reagiert Paulus da? Paulus sagt, wenn ihr den Kontext liest, ist es so abgefahren. Er sagt, Gott hat mir einen Wirkraum gegeben. Da hat er mich berufen. Und ihr, liebe Gemeinde in Korinth, ihr gehört da rein. Ich habe einen Ruf, ich habe eine Berufung für euch als Gemeinde. Ich bin als Apostel zu euch gesandt. Ich habe einen Auftrag von Gott her, euch das Wort Gottes weiterzugeben und euch auch als Gemeinde zu begleiten. Das ist mein Auftrag, den ich von Gott bekommen habe. Ihr gehört in mein Feld, was Gott mir gegeben hat. Aber dann sagt er, meine Autorität, die setze ich nicht selbst durch. Die habe ich mir nicht irgendwie erarbeitet. Die habe ich nicht durch Empfehlungsschreiben, die ich mir selbst ausgestellt habe, bekommen. Nicht durch Angebereien, nicht durch tolle Reden, die ich gehalten habe. Sondern dadurch, dass Gott meinen Dienst bestätigt. Also Gott gibt ihm ein Feld, wo er arbeitet. Und dann bekommt er Autorität, nicht weil er sie sich selbst nimmt, sondern weil Gott sie ihm gibt, weil Gott seinen Dienst bestätigt. Er selbst nimmt sich also zurück. Und Gott... Also er selbst erniedrigt sich und Gott bestätigt seinen Dienst und erhöht ihn. Und dann ist sein Ruf irgendwie in Gefahr. Aber das noch größere Problem ist, die Gemeinde ist in Gefahr. Und was er dann macht ist, Paulus kämpft nicht für sein Recht. Er kämpft nicht für seinen Ruf. Wenn du diese Seiten hier liest, das größte Ziel ist nicht, dass die Leute danach denken, ja, Paulus ist doch eigentlich der bessere Apostel. Ja, der ist schon, also da haben wir ihm auch echt Unrecht getan. Er ist kein so besonders guter Redner, aber der ist auf jeden Fall von Gott gesandt. Das ist nicht das Ziel von Paulus. Das Ziel von Paulus ist, dass die Gemeinde in ihrer Gottesbeziehung bleibt. Dass sie nah am Herzen Gottes bleibt, dass sie auf dem Weg von Gott bleibt, dass sie nicht in die Irre geführt wird wie Eva. Er kämpft also nicht für sein Recht, sondern mit einer anderen Bibelstelle, er trachtet nach dem Reich Gottes. Das sagt sagt Jesus im Matthäus-Evangelium in der Bergpredigt. Wenn ihr es nachlesen wollt, Matthäus 6, Vers 33. Jesus sagt zu uns, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, dann will ich euch alles andere dazugeben. In dem Absatz da, in der Rede geht es um Sorgen, die wir uns machen, in unserem alltäglichen Leben. Um ganz wichtige Dinge, wie was habe ich zu essen und zu trinken, ein Dach über den Kopf, Kleidung. Und Jesus sagt, mach dir keine Sorgen um diese Dinge, sondern streck dich aus nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, nach dem, wo Gottes Wille geschieht, wo sein Name verherrlicht wird, nach Reich Gottes auf Erden. Streck dich danach aus und ich werde für alles andere in deinem Leben sorgen. Das ist ein krasses Versprechen. Und wir sehen hier bei Paulus jemand, der das macht. Der hier nicht sagt, mein Ruf ist in Gefahr, ich muss jetzt um meinen Ruf kämpfen, sondern der sagt, ich strecke mich nach dem Reich Gottes aus. Was heißt das in dem Fall? Es geht um die Gemeinde. Und um Gottes Reich in Korinth. Und dass die Gemeinde nah am Herzen Gottes bleibt. Danach strecke ich mich aus, dass Gottes Wille passiert. Und ich vertraue darauf, dass alles andere, auch mein Ruf, dass sich schon erledigen wird. Wir haben eben ein Lied gesungen, was total passend ist. Mein Gott ist größer als Lügen, größer als Hass. Größer als Tod und Gewalt, größer als jeder Umstand, größer als Angst. Mein Gott ist der Größte. Ich bin das alles nicht. Ich bin nicht größer als Lügen oder Hass, Tod, Gewalt, alle Umstände und Angst. Obwohl ich viel von meinen Stärken halte. Aber ich bin es nicht. Aber Gott ist stärker. Und wir haben im Refrain dieses gesungen und ich weiß, er kämpft meine Kämpfe. Und ich weiß nicht, wie es dir mit dieser Zeile geht. In mehreren Lobpreisliedern gibt es dieses Motiv, dass Gott unsere Kämpfe kämpft. Ich habe da häufig gedacht, ist das so biblisch? Stimmt das? Also und was heißt das? Und mir fallen ganz viele Situationen im Leben ein, wo es nicht so aussieht, als würde Gott unsere Kämpfe kämpfen. Und ich habe eine Reihe von Bibelstellen gefunden, die das aber schon durchaus verheißen. Und eine habe ich euch eben genannt. Wenn wir nach Gottes Reich uns ausstrecken und uns darum kümmern, das zu unserer Priorität machen, verspricht uns Jesus, dass er unsere Kämpfe kämpft. Um Essen und Trinken, um Kleidung, um Dach über dem Kopf. Und wenn es um so grundlegende große Dinge geht, dann wahrscheinlich auch um die kleineren Dinge, wie einen Arbeitsplatz. Was eine große Sache ist, gebe ich zu. Aber nicht ganz überlebens... ihr versteht's. Es ist kein Versprechen, dass wir reich werden, niemals krank werden, immer Erfolg haben werden und uns alle Leute anhimmeln werden. Paulus selbst erinnert uns in diesem Text daran, dass er Schiffbruch erlitten hat, der ist meine ganze Nacht auf dem Meer umhergetrieben, nah am Ertrinken. Dass er gesteinigt wurde, die meisten Leute, die gesteinigt werden, sterben dabei. Dass er geschlagen wurde mit Peitschen und mit Stöcken, immer wieder. Paulus macht das sehr, sehr deutlich. Ein Leben, wo wir uns ganz nach Gott ausstrecken, heißt nicht, dass es der einfache Weg ist und dass wir immer beliebt sein werden. Er ist gerade in Korinth offensichtlich nicht so beliebt. Aber es ist trotzdem das bessere Leben. Wir haben letzte Woche, wenn ihr die Predigt von letzter Woche gehört habt oder noch nachhören wollt im Internet, da haben wir was ganz Ähnliches gesehen. Da haben wir einen David gesehen, der auch sein Recht nicht in die eigene Hand genommen hat. Der nicht versucht hat, Gottes Verheißung selbst in Erfüllung zu bringen. Und die Ungerechtigkeit von König Saul, von seinem Schwiegervater verfolgt zu werden, selbst zu beenden und Saul zu töten. Er hatte die Gelegenheit. Auch David hat nach dem Prinzip gelebt, er kannte dieses Zitat nicht, aber nach dem Prinzip gelebt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und Gott wird alles andere dazu tun. Und genauso macht es Paulus hier mit der Gemeinde in Korinth. Was ich bei Paulus hier sehe und was mich fasziniert, ist Demut, Leidensbereitschaft und Gottvertrauen. Und diese drei Sachen zusammen, Demut, Leidensbereitschaft und Gottvertrauen, die zusammengenommen, ein Wort gibt es, was das für mich beschreibt, und das ist Hingabe. Paulus lebt ein Leben der Hingabe. Hingabe, die demütig ist, die leidensbereit ist und die auf Gott vertraut. David lebt weite Strecken seines Lebens, ein paar Ausnahmen, ein Leben der Hingabe Gott gegenüber. Mit Demut, mit Leidensbereitschaft und mit Gottvertrauen. Vielleicht kennst du so Sätze aus unserer Gesellschaft, aus deiner Familie, vielleicht sind sie so tief in dein Herz eingesackt, dass sie aus deinen eigenen Gedanken kommen, so Sätze wie: Du musst für deine Interessen kämpfen, weil sonst tut es niemand. Du musst dich für dein Recht einsetzen. Dein Job, dein Gehalt, deine Karriere, es liegt in deinen Händen. Das ist dein Recht, fordere es dir ein. Du hast ein Recht darauf. Oder ein bisschen anders, sei stolz auf deine Leistung. Und du musst dich gut präsentieren. Du musst den Leuten zeigen, was du kannst und was du erreicht hast und wer du bist. Ansonsten wird es nicht hinhauen. Sonst hast du keine Chance. Sonst wirst du untergehen in diesem Leben. Und hey, setz dir Ziele im Leben und dann arbeite hart dafür und du schaffst das. Du wirst es erreichen. Vielleicht kommen euch solche Sätze bekannt vor. Und ich sage nicht, dass jeder dieser Satz zu 100% immer total falsch ist. Aber ich sage, das, was wir hier bei Paulus sehen, was wir letzte Woche bei David gesehen haben und das, was Jesus sagt mit diesem Satz, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Das, was uns die Bibel als Lebensstil vorstellt, ist was ganz anderes. Es geht in eine völlig andere Richtung. Diese Sätze, die ich eben gesagt habe, die ich aus unserer Gesellschaft kenne, die bei uns in Familien und Freundeskreisen irgendwie sind, vielleicht in unseren eigenen Gedanken, diese Sätze, da geht es um Selbstbewusstsein, um Kampfgeist und um ein Vertrauen in die eigene Stärke. Sei selbstbewusst, kämpfe und vertraue in deine eigene Stärke. Und das ist genau das Gegenteil von dieser Hingabe, die ich eben beschrieben habe. Selbstbewusstsein ist was anderes als Demut. So ein Kampfgeist ist was anderes als eine Leidensbereitschaft. Und dieses in die eigene Stärke vertrauen ist was anderes als in Gott zu vertrauen. Das sind nicht die absoluten Gegensätze, aber es weist in eine andere Richtung. Und die Bibel ist kein Buch voller Ratschläge, voller guter Ratschläge, selbstbewusster, kampfeslustiger und mehr selbstvertrauensvoll zu sein. Die Bibel ist ein Buch, was uns anbietet, einlädt, aufruft, vorlebt, was dafür wirbt, was uns hineinzieht in einen Lebensstil von Demut, von Leidensbereitschaft, von Gottesvertrauen, von dieser Hingabe, wie wir sie hier auch bei Paulus sehen. Okay, was heißt das für uns heute? Ich habe an drei Felder gedacht. Das eine ist, ich glaube, Paulus kann uns hier zu einem Vorbild werden, wenn wir Gemeinde leiten oder hauptamtlich sind. Das gilt in diesem Raum jetzt für 4 Personen, 5. Ist egal, ich gucke jetzt nicht noch alle an. Das gilt nicht für so arg viele Leute. Für einige in Zukunft. Wir haben einige, die Theologie studieren, die mal Pastoren werden. Aber da ist es am einfachsten zu übertragen. Ich möchte in der Art, wie ich Gemeinde leite, in der Art, wie ich als Hauptamtlicher hier bei euch arbeite und diene, mir ein Vorbild nehmen an Paulus und an dieser Haltung. Dass es mir nicht um meinen Ruf geht und dass ihr mich alle mögt und cool findet. Und dass da bloß kein Missverständnis aufkommt. Es soll mir, ihr sollt mir wichtiger sein als ich mir selbst. Oder wir als Gemeindeleitung auf uns formuliert, ihr sollt uns wichtiger sein als wir uns selbst. Wir können von Paulus lernen, dass es nicht um unsere Ehre geht, sondern um Gottes Ehre. Nicht um unser Wohlergehen, sondern um euer Wohlergehen. Und ich möchte es erweitern, um das Wohlergehen der Menschen in diesem Stadtteil und der Stadt. Nach dem Reich Gottes trachten und seiner Gerechtigkeit. Und dann werden wir schon nicht zu kurz kommen. Also es gilt für Menschen, die so mehr oder weniger ähnlich wie Paulus ihr ganzes Leben dafür hingeben, in Gemeinde zu dienen, von Jesus zu erzählen, wo das eine Hauptpriorität im Leben ist. Aber zweiter Bereich, ich denke an Beruf. Ich denke daran, wie Paulus sagt, was ist das Arbeitsfeld, was Gott mir gegeben hat. Gott beruft nicht nur in Gemeinde und Hauptamtlichkeit. Die allermeisten hier von uns haben von Gott einen anderen Ruf. Einen Ruf, der vielleicht von außen gar nicht so krass spektakulär aussieht. Aber da, ich würde sagen, da wo du bist, da wo du gerade arbeitest oder deine Ausbildung machst, geh mal davon aus, dass Gott dich da hingestellt hat und fang da, wo du bist, an zu lieben und zu dienen. Und davon auszugehen, Gott hat dir hier einen Raum gegeben. Und dann zu sagen, ja, und jetzt in diesem Raum, den ich mir gegeben habe, da geht es nicht darum, dass ich jetzt meine Autorität irgendwie oder so, sondern lass das Gott machen. Drittes Feld, Familie. Familie ist definitiv ein Bereich, wo Gott uns was gegeben hat. Wir konnten uns unsere Eltern nicht aussuchen, ich konnte mir auch meine Kinder nicht aussuchen, ich bin sehr glücklich übrigens, so, aber wir wurden in unsere Familien hineingeboren und gestalten das nur ein Stück weit. Aber Gott hat uns dahingesetzt und da haben wir einen Auftrag. In der Bibel ist der Auftrag, die Eltern zu ehren, ist eins der 10 Gebote geworden. Das ist Top 10 dessen, wo Gott sagt, hey, mal so ganz pauschal gesagt, was ich mir von euch wünsche, das gehört dazu. So, Eltern ehren. Und die Kinder zu lieben und gute Eltern zu sein, wenn man Kinder hat, genauso. Geschwister sein, Neffe, Nichte, Onkel, Tante. So, wie immer deine Familie ist, du bist da hineingestellt. Und ich glaube, in diesen drei Feldern, Gemeinde, Beruf und Familie, da kann uns Paulus hier ein Vorbild sein. Und ich will euch herausfordern, so ein bisschen challengen, einladen, in aller Freiheit, ein Experiment zu machen. Ich nenne es das Matthäus 6,33 Experiment. Matthäus 6,33, da sagt Jesus, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Überleg mal, ob du einen Monat lang nach diesem Prinzip leben möchtest, in einem dieser Bereiche. In der Gemeinde, auch, also ob jetzt Haupt- oder Ehrenamtlich, völlig egal, im Bereich Gemeinde oder Beruf, Ausbildung, Schule, wo immer du bist, oder Familie. Such dir einen dieser Bereiche raus und sag, einen Monat lang möchte ich radikal nach diesem Prinzip leben. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird mir alles andere zufallen. Ich werde nicht meine Rechte einfordern, ich werde nicht mich selbst erhöhen, ich werde all meinen Stolz runterschlucken, ich werde versuchen, in diese Haltung von Demut, Leidensbereitschaft, Gottvertrauen, von Hingabe hineinzukommen. Ich werde nicht meine Ehre suchen, sondern die Ehre Gottes, nicht mein Wohlergehen, sondern das Wohlergehen der Menschen um mich herum. Ein Monat lang, Matthäus 6,33 Experiment. Ich habe es ausgerechnet, wir haben so eine durchschnittliche Lebenserwartung im Moment von ungefähr 80 Jahren. Ziemlich genau 969 Monate leben wir im Durchschnitt. Ich lade dich ein, einen Monat lang das auszuprobieren. Das sind weniger als 0,1% deines Lebens. Einen Monat. Und danach zu sagen, hey, war es gut oder nicht? Weil das kann Angst machen. Das heißt nämlich, dass wir Kontrolle abgeben. Und was, wenn es nicht klappt? Was, wenn Gott doch nicht meine Kämpfe kämpft? Was, wenn doch nicht dafür gesorgt ist? Was, wenn wirklich was kaputt geht in meinem Leben? Lass es uns einen Monat lang ausprobieren und schauen, ob Gott treu ist und zu seiner Zusage steht. Und noch ein Disclaimer. Wir lesen bei Paulus, er sagt das im Kapitel davor, wie er in einer Stadt verfolgt wurde und in diesem Korb an der Stadtmauer außen rausgelassen wurde und geflohen ist. Es ging um sein Leben und er ist gegangen. Ich denke an so Szenen, ich versuche im Bereich Familie das Matthäus 6,33 Experiment, bin aber körperlicher, häuslicher Gewalt ausgeliefert. Dann geh, dann flieh, wie Paulus am Korb raus. Es kann Situationen geben, wo es um Straftaten geht, wo es um unser Leben mehr oder weniger geht. Da sagt Jesus nicht, so jetzt hier Matthäus 6,33. So, da hat das Paulus auch nicht gelebt. Also, ne, das ist kein, es gibt Ausnahmen. Disclaimer zu Ende. Meine Einladung ist, ein Monat in einem Lebensbereich, Matthäus 6,33, nach Gottes Reich trachten. Nicht nach meiner Ehre, sondern nach Gottes. Nicht nach meinem Wohl, sondern nach dem Wohl der Menschen um mich herum. Und was ein guter Einstieg sein kann, ist, jeden Tag Matthäus 6,33 zu lesen. Durchaus in dem, was Jesus davor und danach sagt. Aber vielleicht auch 2. Korinther, die Kapitel 10 bis 13, und zu schauen, wie Paulus das macht. Dessen Ruf da wirklich bedroht war, aber wichtiger als sein Ruf war ihm, was in der Gemeinde passiert. Wichtiger als sein Wohlergehen war ihm deren Wohlergehen. Wichtiger als seine Ehre war ihm Gottes Ehre. Und ich glaube, Paulus war doch viel, viel demütiger, als ich es ihm manchmal zugestehen will. Amen.